SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zum 35. SkyTail Podcast. Wir sind aus unserer kleinen Sommerpause zurück und wollen uns wieder den Angriffen im Netz, den Sicherheitslücken und den zahllosen Fallen widmen, die in der digitalen Welt lauern, und Ihnen natürlich sagen, wie Ihre digitale Welt ein Stückchen sicherer wird. Unsere Themen heute sind unter anderem das gehackte Video-Ident-Verfahren, Passwörter und IT-Sicherheit im Alltag. Bei mir im Studio ist wie immer der Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max, schön, dass du da bist.
Hallo Matthias.
Max, bei der Vorbereitung dieses Podcasts stieß ich bei Golem auf die Headline: Chaos Computer Club hackt Video-Ident. Ja, warum haben die das gemacht und was genau ist Video-Ident? Fangen wir mal mit der letzten Frage an.
Schwere Sicherheitslücke im Video-Ident-Verfahren.
Ja, Video-Ident-Verfahren, das ist eine Online-Identifizierung zur Bestätigung der Identität. Hm. Also das wird zum Beispiel gebraucht bei Eröffnung eines neuen Bankkontos, bei Mobilfunkverträgen, Kreditprüfungen, Versicherungsverträgen oder auch Bestellung von FSK-18-Artikeln. Also alles, was irgendwo so online passiert und wo du nicht mehr dich zum Beispiel gegenüber dem Bankmitarbeiter persönlich mit dem Perso identifizierst. Hm. Ja, und es gibt in Deutschland einige zulässige Verfahren nach dem Geldwäschegesetz, wie man sowas durchführen kann. Eins davon ist das Post-Ident-Verfahren von der Post angeboten, und das Video-Ident-Verfahren wäre eben so eine andere Möglichkeit. Mhm. Das wird auch häufig outgesourced an einige Anbieter, wie zum Beispiel IDnow. Und das funktioniert so: Das Ganze ist in einem Videochat, häufig auch mobil. Du musst selbst zu sehen sein im Bild, also du erhältst einen Link mit einem Zugang zu diesem Videochat. Dann musst du den Perso oder Reisepass in die Kamera halten, manchmal auch noch eine TAN eingeben, und das Ganze ist dann in wenigen Minuten erledigt und du bist dann automatisch identifiziert.
Okay, ich muss also selber im Chat zu sehen sein, ich muss meinen Pass zeigen und eventuell auch noch einen Code eingeben. Das hört sich doch eigentlich ziemlich sicher an. Wie kann man das denn knacken?
Ja, grundsätzlich ist das Verfahren auch schon gut, sag ich mal. Also der CCC hat auch das ganze Verfahren offengelegt. Also man kann sich das nochmal ganz genau nachlesen, wie die das gemacht haben. Das verlinken wir auch nochmal im Podcast. Mhm. Das grundlegende Problem besteht eigentlich darin, dass dieser gesendete Videostream vollständig unter der Kontrolle des Angreifers ist. Das heißt, du hast im Griff, was du jetzt eigentlich an Video-Ident sendest. Mhm. Und da hat der CCC zum Beispiel auf einen Personalausweis ein Foto und eine Adresse in einem Overlay ausgetauscht. Das heißt, du hältst deinen Perso ins Bild, aber ein Videofilter auf deinem Rechner tauscht das Foto aus gegen mein Foto und gegen meine Adresse. Und der CCC schreibt auch, dieser Hack ist von einem interessierten Hobbyisten und erst recht von motivierten Kriminellen in wirklich kurzer Zeit und mit geringem Aufwand durchführbar. Also so komplex ist das gar nicht. Und die haben es geschafft, 6 nicht näher genannte nationale und internationale Anbieter des Video-Ident-Verfahrens zu überlisten. In der Konsequenz haben sie Zugriff auf die Gesundheitsdaten, also die E-Akte einer Person erlangt, die natürlich mit eingeweiht war. Und am Ende haben sie die Betreiber dieser Video-Ident-Plattform natürlich auch über diese schwere Sicherheitslücke informiert.
Und welche Konsequenzen hatte die Aktion des Chaos Computer Clubs jetzt?
Ja, die Krankenkassen sind hergegangen, haben dieses Verfahren sofort gestoppt. Und die dafür zuständige Organisation, die Gematik GmbH, hat die Nutzung bis auf Weiteres untersagt. Das heißt, man muss jetzt erstmal wieder persönlich zur Filiale gehen.
Und wie sieht das mit den anderen Branchen aus?
Das Bundesfinanzministerium oder die BaFin, die prüfen aktuell noch, ob das auch Auswirkungen auf das Bankenwesen hat. Aktuell wird es aber da wohl noch eingesetzt. Und auch das Bundesinnenministerium prüft gerade noch, wie es um die Fortsetzung dieser Technologie dann bestellt ist.
Und das heißt jetzt, also Schluss mit Video-Ident?
Ja, ehrlich gesagt, nach all diesen ganzen Deepfakes, über die wir schon in der Vergangenheit gesprochen haben, war das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Also ich habe mich schon immer gefragt, ob man es nicht auch eigentlich andersrum machen könnte. Also zum Beispiel, ich habe, warum auch immer, vorübergehend Zugriff auf deinen Perso. Also manchmal muss man den ja auch unerlaubterweise als Pfand irgendwo hinterlegen, wenn man irgendwas mietet oder ausleiht. Mhm. Und dann nutze ich ein Deepfake, um mich mit deinem echten Perso als du auszugeben. Also ich halte deinen Perso in die Hand und das Deepfake-Video erzeugt quasi dein Gesicht über meins. Mhm. Und ja, grundsätzlich bleibt da auch die Frage, ob die KI irgendwann diese Fälschung erkennen kann oder auch jetzt diesen Hack, der jetzt andersrum passiert ist. Also ich denke schon, dass man dieses System nochmal ordentlich überdenken sollte.
Gibt es denn überhaupt Alternativen dazu dann?
Ja, klar. Zum Beispiel den E-Perso. Also damit kann man sich ja schon relativ sicher oder sehr, sehr sicher online identifizieren. Aber es nutzt halt kaum jemand und es wird auch nicht so wahnsinnig viel angeboten.
Ja, gegen den der Chaos Computer Club 2013 aber schon schwer geschossen hatte. Und die hatten ja behauptet, der sei ja nun gar nicht so sicher, wie die Bundesregierung es damals behauptete. Aber nun gut, dann warten wir einfach mal ab, wie sich das alles entwickeln wird. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden und kommen zu unserem nächsten Thema, dem Dauerthema Passwörter. Ja, die ja nun auch eine Möglichkeit sind, sich zu identifizieren. Dass dieses Thema weiterhin hochbrisant ist, beweisen ja einige ganz aktuelle Hacks. So wurde beispielsweise der Netzwerkausrüster Cisco Opfer eines Angriffs.
Dauerthema Passwörter.
Ja, das ging jetzt über einen kleinen Umweg. Und zwar, das war kein direkter Angriff auf Cisco, sondern die Angreifer haben sich dann Zugang zu einem persönlichen Google-Konto eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin verschafft. Mhm. Und in diesem Konto war die Passwortsynchronisierung aktiv. Da waren wohl also auch Firmenpasswörter enthalten, die dann ja, bei Google abgespeichert wurden. Und die wichtigen Zugänge zum Unternehmen, die waren zwar durch Zwei-Faktor-Authentisierung geschützt, aber sie haben dieses Opfer wohl so lange mit Massen-SMS zur Authentisierung genervt, also für den zweiten Faktor, dass dieser wohl irgendwann, entweder aus Versehen oder um vielleicht auch um seine Ruhe zu haben, irgendeine Anfrage dann bestätigt hat und so dann wirklich den VPN-Zugang ins Firmennetz freigegeben hat. Mhm. Angeblich hat dieser Angriff wohl keinen größeren Schaden angerichtet, aber es zeigt doch nochmal, was alles so möglich ist.
Und ebenfalls um Passwörter ging es bei Angriffen auf den Kommunikationsdienst Twilio und das Content Delivery Network Cloudflare.
Ja, bei Cloudflare sind 3 Angestellte auf Phishing-Nachrichten hereingefallen, also zum Beispiel Arbeitszeiten haben sich geändert, das Passwort wurde geändert, bitte neu einloggen. Und durch diese Phishing-E-Mails haben die ihre Zugangsdaten an die Kriminellen weitergegeben. So, und die konnten das dann natürlich in Echtzeit ablesen und konnten zum Beispiel ein zeitbasiertes Einmalpasswort, also so ein One-Time-Passwort nutzen und die Zwei-Faktor-Authentisierung bei Twilio umgehen. Und ja, dank hardwarebasierter Fido-2-Sticks für die Zwei-Faktor-Authentisierung in anderen Fällen konnten die Angreifer bei Cloudflare eigentlich nicht auf das interne Netzwerk zugreifen. Das war schon mal eine gute Nachricht, aber ja, die anderen Punkte haben sie halt erfolgreich umgangen.
Und auch da waren eben die Passwörter die Schwachstelle. Und nochmal Passwörter. Slack hat jahrelang bei gemeinsam genutzten Einladungslinks gehashte Passwörter mit an alle Mitglieder des Arbeitsbereichs übermittelt, die allerdings nicht in der Software angezeigt wurden. Um die zu lesen, hätte man den am Gerät ankommenden Netzwerkverkehr untersuchen müssen. Ist also nichts passiert. Aber trotzdem wurden 0,5% der ungefähr 10 Millionen Slack-Nutzer aufgefordert, sicherheitshalber doch lieber ihre Passwörter zu ändern. Max, jetzt mal ernsthaft. Google mit Synchronisierung erobert, Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgehebelt. Sind Passwörter eigentlich noch zeitgemäß? Apple hat ja zum Beispiel Anfang Juni auf der Apple Developers Conference verkündet, dass die Authentifizierung per Passwort mittelfristig aussterben und durch die passwortfreie Anmeldung ersetzt werden soll.
Ja, es gibt ja schon länger diese Fido Alliance. Das ist ein Zusammenschluss der großen Internetgiganten wie zum Beispiel Meta, Google, Apple, Microsoft und so weiter, und da sind eine Menge an anderen Unternehmen auch noch mit drin, mit dem Ziel, die passwortfreie Anmeldung massiv auszubauen. Und ein neues System, was es da jetzt geben soll, ist Passkey, und das basiert auf einer Kombination aus starker Verschlüsselung und biometrischen Daten, also zum Beispiel Face-ID oder Touch-ID. Mhm. Also du kannst dir das so vorstellen, dein Handy erstellt einen digitalen Schlüssel, der nur für die jeweilige Webseite oder App auch gültig ist. Mhm. Und dann erkennt dein Handy eben dich über Biometrie, also über einen Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, und tauscht dann diesen Schlüssel mit dem, mit der Webseite aus und authentisiert sich so. Das Gute ist, dass Passkey zum Beispiel über die iCloud-Chain an andere Geräte des Benutzers weitergegeben werden soll, sodass das dann auch nicht nur auf einem Gerät funktioniert, sondern eben auf mehreren Geräten auch.
Ist jetzt vielleicht eine blöde Laienfrage, aber wird dieser Autorisierungsschlüssel dann nicht auch irgendwo gespeichert und kann der dann gehackt und abgegriffen werden?
Nein, also es gibt dann wirklich einen sicheren Speicherbereich in deinem Smartphone, also ähnlich wie bei einer Smartcard oder auch wie bei diesen Fido-Sticks, die es jetzt heutzutage auch schon gibt, sodass es wirklich auch hardwaremäßig gut gesichert ist. Ja, und so kann man einfach sagen, dass es praktisch unmöglich ist, die Login-Daten da ohne Berechtigung und vor allen Dingen auch im Klartext einfach so wieder rauszuholen.
Herkömmliche Passwörter sind, wie wir gerade gesehen haben, immer wieder das Ziel von Hackerangriffen, wie zum Beispiel mit Phishing, und die sind eben die Achillesferse von IT-Systemen. Wenn die Fido Alliance da, wie angekündigt, in den nächsten 1 bis 2 Jahren komplett auf passwortlose Anmeldungen umsteigen will, wie groß ist dann die Chance, dass der Rest der Webseitenbetreiber und Anbieter da nachziehen wird? Also werden wir beide noch eine komplett passwortlose Zeit erleben und dann später über dieses antiquierte Instrument namens Passwort lachen?
Ja, das wäre ja wirklich schön, ne? Also vielleicht, wenn die ganz Großen mitziehen und dann jede kleine Webseite sich da irgendwie dranhängt, also zum Beispiel Einkauf im kleinen Online-Shop über deine Google-Authentisierung, ne? Also so, dass nicht jeder Online-Shop oder jede Webseite so ein eigenes Verfahren etabliert, sondern die Großen das dann vormachen und das wirklich als API anbieten. Aber gut, mal sehen. Also beim E-Perso hatte man ja eigentlich auch schon gedacht, das wäre jetzt die Lösung und naja, es wird halt noch nicht so viel eingesetzt.
Na gut, ich sehe schon, wir müssen uns noch eine Weile mit Passwörtern herumschlagen. Ganz aktuell gibt es dazu eine Mitteilung des Beirats des BSI, der erst vor ein paar Tagen eine Handlungsempfehlung zur Sicherheit bei Passwörtern veröffentlicht hat. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in der Beschreibung zu diesem Podcast. Max, was steht denn da in dieser Handlungsempfehlung? Irgendwas Neues?
Ja, also richtig große Überraschungen gibt es natürlich nicht. Das ist, fasst das Ganze nochmal ganz schön zusammen. Die Hauptpunkte sind zum Beispiel, für jedes Konto ein Passwort verwenden. Also wirklich ein unterschiedliches Passwort auch verwenden.
Ja.
Die warnen auch davor, natürlich nicht zu einfache Passwörter verwenden, aber eben auch nicht zu komplizierte Passwörter einsetzen und auch keine ständige Passworterneuerung. Das ist mittlerweile auch tatsächlich out, so wie das früher war, alle 90 Tage ändern. Lieber ein gutes, sinnvolles Passwort wählen und das dann auch einsetzen. Und natürlich eben auch 2-Faktor-Authentisierung nutzen, ja, und sich gute Passwörter zum Beispiel über Passwortsätze herleiten.
Okay, machen wir mal der Reihe nach. Also nicht zu leicht, nicht zu kompliziert. Wie sieht das perfekte Passwort aus? Sicher nicht so wie bei einem Großteil der Deutschen, die als Passwort ja immer noch, Untersuchungen zufolge, Jahr für Jahr 1, 2, 3, 4, 5 oder Passwort als Passwort nutzen.
Ja, wir haben darüber ja schon häufiger gesprochen. Also die einfachste Methode ist sicherlich, wenn man einen Passwortsatz wählt, also zum Beispiel für mein Konto bei podcast.de möchte ich ein sicheres Passwort nutzen. Und davon nutzt du jetzt einfach die Anfangsbuchstaben und dann hast du sofort Groß- und Kleinschreibung drin. Vielleicht kannst du noch ein Satzzeichen mit reinbringen oder wie auch immer. Die Frage, ob du jetzt für podcast.de so ein wahnsinnig langes Passwort mit 14, 15 Zeichen brauchst, vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist so das Prinzip, dass man eben einen Satz hat und darüber sich eben ein gutes Passwort herleiten kann.
Ja, kann ich da nicht einfach das nehmen, das Google mir vorschlägt? Muss ich mir ja nicht merken, das speichert Google ja. Und solange ich mein Google-Konto gut absichere, etwa mit einer 2-Faktor-Authentisierung, ist die Gefahr doch relativ gering, dass meine Passwortliste dann in falsche Hände kommt, oder?
Klar, ist auch ein Ansatz, aber gut, wir haben ja eben noch darüber gesprochen, was dann passiert, wenn doch jemand irgendwie an dein Google-Konto drankommt und diese Passwort-Synchronisierung aktiv ist. Naja. Also da gibt es auch noch andere gute Ansätze, denke ich mal.
Stichwort 2-Faktor-Authentisierung, die laut einer Umfrage übrigens nur 43% aller Internetnutzer überhaupt bekannt ist. Da werden ja 2 voneinander unabhängige Komponenten genutzt, ne?
Ja gut, eigentlich, ich weiß gar nicht, ob man das unter dem Begriff vielleicht nicht kennt, 2-Faktor-Authentisierung, aber jeder hat irgendwie eine Bankkarte und war schon mal am Geldautomaten und da hat man auch die Karte als etwas, was man hat, also Besitz quasi, und eine PIN als etwas, was man weiß. Oder hat schon mal eine Überweisung getätigt mit einer PIN oder mit einer Karte und einer TAN-Nummer. Also grundsätzlich, 2-Faktor-Authentisierung bedeutet einfach, dass man etwas kombiniert aus Besitz, Wissen oder eben auch irgendein Merkmal, wie ein biometrisches Merkmal.
Im Internet wird ja auch oft die Kombi aus Passwort und einem PIN benutzt, den man dann auf verschiedenen Wegen erhalten kann.
Oder leider auch die Antwort auf Sicherheitsfragen. Da bin ich eigentlich auch gar nicht so ein Freund von. Aber was eben häufig auch genutzt sind, sind biometrische Merkmale oder Hardware-Token. Ja, mal vielleicht zurück zu der gebräuchlichen PIN. Die wird dann häufig per E-Mail, per SMS übermittelt. Oder eben auch über einen Authenticator, also über einen One-Time-Token. Und was eigentlich die sicherste Möglichkeit ist, denn E-Mails und SMS können ja auch manipuliert oder eben auch abgefangen werden.
Aber 100% sicher ist die 2-Faktor-Authentisierung ja auch nicht, wie wir eingangs gesehen haben, oder?
Ja, rein technisch eigentlich grundsätzlich schon. Es sei denn, man sieht mal davon ab, dass es vielleicht schlechte Fingerabdruckleser gibt, wurde dann, das gab es ja auch schon an guten Beispielen, dass man den Fingerabdruck von einem Glas abgenommen hat und dann davon eine Replik erzeugt hat. Oder ja, dass man versucht hat, mit einem Foto die Videoauthentisierung oder die Gesichtserkennung zu umgehen. Mhm. Rein technisch, gut, deswegen gibt es auch immer zwei Faktoren, ne? Noch in Kombination mit einem Passwort. Rein technisch ist das mittlerweile alles schon sehr gut fortgeschritten. Aber häufig ist das Problem tatsächlich immer der User, wenn er sich einfach hereinlegen lässt oder den zweiten Faktor nicht gut absichert.
Auch deshalb empfiehlt das BSI ja den Einsatz der 2FA, weil es die Sache nun mal doch sicherer macht. Was hältst du von deren zweiten Empfehlung, einem Passwortmanager, und wie funktioniert der?
Ja, Passwortmanager finde ich grundsätzlich wirklich sehr gut. Es erleichtert dir auf jeden Fall, für jedes Konto im Internet ein eigenes Passwort zu erzeugen und zu speichern. Erzeugen ist der zweite Punkt, das heißt, sie gehen her und erzeugen für dich wirklich ein zufälliges Passwort mit, was weiß ich, 16 Zeichen oder 20 Zeichen, je nachdem, wie sicher du es haben möchtest. Und du musst dir das gar nicht merken, sondern es ist in diesem Passwortmanager gespeichert. Und dieser Passwortmanager selbst, der speichert diese Passwörter eben komplett verschlüsselt. Und das wird mit einem sogenannten Masterpasswort eben verschlüsselt und abgesichert. Und du musst dir also quasi nur noch dieses Masterpasswort merken. Und das sollte natürlich hinreichend sicher sein, eben über einen langen Passwortsatz zum Beispiel.
Ja, ja, das ist ja nun das Problem. Wenn das Masterpasswort einmal geknackt wurde, dann hat der Angreifer nun alle meine Passwörter wieder in der Hand, ne?
Da muss man natürlich entsprechend aufpassen, dass man das eben besonders gut absichert und den Passwortmanager auch nur dann offen lässt, wenn man es wirklich braucht und nicht den ganzen Tag den Rechner offen rumstehen lassen, zum Beispiel, wo der Passwortmanager geöffnet ist. Und noch ein wichtiger Tipp, wenn man einen Passwortmanager hat, wenn man jetzt so eine Datenbank hat und da sind alle deine Passwörter drin, die muss man natürlich auch entsprechend sichern. Also sichern im Sinne von Backup, sodass man irgendwo noch eine zweite Kopie hat, wenn jetzt doch mal die Festplatte kaputt ist oder der Rechner geklaut oder was auch immer. Also muss man gut aufpassen. Es gibt aber auch Passwortmanager wie zum Beispiel LastPass. Da kann man sich dann über eine Authenticator-App anmelden oder wirklich auch über einen zweiten Faktor, sodass du dann wirklich nicht nur ein Masterpasswort hast, sondern eben einen zweiten Faktor. Und das geht mittlerweile auch am Desktop-PC.
Schützen Passwortmanager denn auch vor der Eingabe von Passwörtern auf gefälschten Webseiten bei Phishing-Angriffen? Ich meine, ich habe mal sowas gelesen.
Ja, es ist immer die Frage, ne? Also wenn jetzt der Passwortmanager dein Passwort speichert, so, und jetzt gehst du da rein und liest das aus und bist aber selber so, naiv und packst das auf irgendeine Webseite, davor kann dich natürlich der Passwortmanager auch nicht schützen. Wenn jetzt dein Passwort im Browser gespeichert ist und du gehst auf die, ich sag mal, auf die gefälschte Bank-Webseite, dann wird der Browser das natürlich nicht da einblenden, dein Passwort, weil es eben die gefälschte Seite ist und weil es eben dazu nicht passt. Also, ja, da hilft dir zumindest der Browser so ein bisschen, aber so ein Passwortmanager, vor allem kann er dich eben auch nicht schützen.
Was ist denn jetzt in deinen Augen die bessere Lösung? Zwei-Faktor oder Passwortmanager?
Ich denke, am Ende steht wirklich eine Kombination von allem. Passwortmanager, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Aber ich denke, man sollte das Ganze risikobasiert sich anschauen. Das heißt, wo habe ich das höchste Risiko, irgendwo Verlust zu haben? Also rein finanziell oder Ansehen, Reputation oder Firma oder was auch immer. Also zum Beispiel PayPal-Konto, Krypto-Konto, Firmenzugang, ähnliche Dinge. Würde ich auf jeden Fall über eine Zwei-Faktor-Authentisierung absichern. Und ja, du kannst ja das Passwort dann quasi trotzdem im Passwortmanager speichern.
Abschließend zum Passwort-Blog vielleicht eben noch ein paar beeindruckende Zahlen. Deutschland liegt beim E-Mail- und Passwortdiebstahl weltweit auf Platz 4, hinter USA, Russland und Frankreich. Bei 61% der jüngsten Datendiebstähle wurden gestohlene Anmeldedaten verwendet. Nur 20% der Befragten einer Umfrage nutzen einen Passwortmanager, so viel dazu. Jeder vierte Deutsche verwendet immer die gleichen persönlichen Passwörter und jeder dritte schreibt seine beruflichen Passwörter auf einen Zettel. Da kenne ich auch jemanden, aber nicht mich. Also sollten Sie sich hier irgendwo wiedererkennen, so ist es vielleicht ja an der Zeit, Ihre Passwortstrategie mal zu überdenken und zu ändern. Womit wir das Thema Passwörter nun aber auch wirklich abschließen wollen, zumindest für heute, um eben noch ein paar aktuelle Warnungen loszuwerden. So warnt das BSI beispielsweise vor einer Sicherheitslücke bei Funktürschlössern von ABUS.
Aktuelle Warnungen zur digitalen Sicherheit im Alltag.
Ja, genauer vor dem Einsatz des digitalen Türschlusses HomeTech Pro CFA 3000 von ABUS. Das hat eine Schwachstelle, sodass Angreifer, die sich in der Nähe befinden, das Schloss ver- oder entriegeln können. Abus sagt dazu, ja gut, ist eh ein Auslaufmodell, das im März letzten Jahres, also 2021, durch einen Nachfolger ersetzt wurde. Die Schwachstelle kann leider nicht mehr behoben werden. Das ist, gut, ist ja auch in der Hardware drin. Es wird also dringend empfohlen, dieses Modell zu ersetzen.
Ja, nett. Dann macht es sich Airbus ja ziemlich einfach. Vielleicht sollte man da besser gleich auf einen anderen Hersteller umsteigen, bevor man auch beim nächsten Airbus-Modell wieder vor dem gleichen Problem steht. Also mir kommt Airbus jedenfalls nicht in die Tür. Eine weitere Warnung betrifft das Wiederaufflammen der Skimming-Fälle, dem Datenklau am Geldautomaten.
Ja, da war es ja lange Zeit sehr ruhig geworden. Und jetzt hat aber in den ersten 6 Monaten diesen Jahres die Zahl der manipulierten Automaten erstmals wieder richtig zugenommen. Mit Abstand die meisten Fälle gab es in Hamburg. Also 75 von 140 gemeldeten Fällen waren wirklich da zu finden. Mhm. Dank der neuen EMV-Chip-Technologie auf den Karten ist der Schaden aber deutlich geringer geworden. Also im letzten Jahr waren es im ersten Halbjahr noch 293.000 Euro bei 63 Fällen. Und in diesem Jahr im gleichen Zeitraum nur noch 87.000 Euro in 140 Fällen. Gut, also mehr Fälle, weniger Geld. Was ja für die betroffenen Kunden ja eher ein kleiner Trost sein dürfte.
Trotzdem sollten Sie also in Hamburg wohnen, Augen auf am Geldautomaten. Unsere letzte Warnung für heute kommt vom BKA, dem Bayerischen Landeskriminalamt BLKA und dem Zollkriminalamt ZKA, die auf unseriöse kriminelle Jobangebote hingewiesen haben.
Ja, ganz tolles Angebot. Also du kannst Apps testen und dabei bis zu 1.000 Euro im Monat verdienen. Diese Angebote stammen meist von Betrügern. Die dienen eigentlich nur dazu, persönliche Daten zu stehlen und anschließend für kriminelle Zwecke zu verwenden. Mhm. Also angeblich sollen die Bewerber zum Beispiel bei verschiedenen Banken Testkonten eröffnen. Das sind aber ja echte Konten und die Bewerber sollen dann die Anmeldedaten zu, naja, Analysezwecken an die Betrüger weiterleiten. Und ja gut, die gehen her, ändern das Passwort und nutzen die Konten dann für kriminelle Zwecke, also zum Beispiel Einzahlungen, für Bestellungen im Online-Drogenhandel und so weiter. Mhm. Und ja, es gibt wie immer auch Dinge, an denen man das erkennen kann, diese unseriösen Anbieter. Und zwar die Kontaktaufnahme ja, erfolgt über so komische Wege wie ja, Messenger. Mhm. Dann gibt es teilweise wirklich noch höhere Angebote, als was wir eben besprochen haben. Also wirklich überdurchschnittlich hohe Verdienste für sehr, sehr wenig Arbeit. Also wie immer, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es auch nicht wahr. Und ja, Betroffene sollen sich natürlich direkt bei der Polizei melden.
Und mit dieser wohlmeinenden Warnung beschließen wir unseren 35. Skytail Podcast. Vielen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei waren. Und dir, Max, danke für deine Infos und Erläuterungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
Skytail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.